Ich habe einen Arzt, das ist so ein ganz rauer Typ, dass wenn du hingehst und hoffst, dass er sich dich erbarmt und dich krank schreibt, sagt er, nicht so schlimm, habe ich auch schon gehabt. Und am liebsten würde ich mein großer Bruder Bill sagen, nicht schlimm, habe ich auch schon gehabt. Aber wir denken immer, die Männer, die uns vorgegangen sind, sind groß und stark. Wir meinen, sie wissen alles und können alles. Ich habe das auch einmal von meinem Vater gedacht. Und je älter ich wurde, je mehr ich in meinem Vater den kleinen, schwachen Schotten gesehen habe. In seine Unzulänglichkeit, Unbegrenztheit, nicht anders als ich. Und weil Gott solche schwache Gefäße nimmt wie Bill und sie gebraucht, uns zum Segen und die Kraft Gottes durch diese Personen wirken, hat das gar nichts zu tun mit dem Gefäß. Bill ist genauso schwach, wie wir es sind. Er hat auch Angst vor einer OP. Und ich musste dran denken an meinen Sohn, unser Sohn, der nun nicht mehr da ist, sondern beim Herrn. Er musste 4 Herz-OPs durchmachen und darüber hinaus viele OPs. Der war mehr im Krankenhaus als zu Hause manchmal. Und 2 OPs am offenen Herzen, wo er praktisch nicht mehr gelebt hat von sich aus, sondern 100% von einer Maschine abhängig war. Und der Gedanke, was ist, wenn die Maschine zusammenbricht? Ich weiß, Krankenhäuser haben Generatoren. Was ist denn, wenn der Strom ausfällt? Das ist schon ein gewaltiger Schritt, oder? 9 bis 12 Stunden abhängig zu sein von einer Maschine, selbst nicht mehr leben, sondern die Maschine hält dich am Leben. Das Herz als zentrales Organ, ohne unser Herz können wir nicht leben. Und es arbeitet da in unser Körper und wir nehmen das gar nicht wahr, oder? Tag ein, Tag aus. Wir gehen, wir essen, wir studieren, wir arbeiten, wir schlafen, werden morgens wach. Wir müssen Gott dankbar sein, dass unsere kleine Pumpe funktioniert. Und er hat unser Herz Tage gegeben. Der hat die zuvor bestimmt, wann wir kommen. Wenn wir hineinkommen in die Welt, wie Ted gestern erzählte, und auch aber, wann wir uns verabschieden. Und abschieden ist eine endgültige Sache. Das sehen wir, wenn wir am Grab unser Sohn es buddeln und es pflegen. Er ist nicht mehr da bei uns. Er ist nicht mehr hier. Er ist da, aber hier ist er nicht mehr. Und wir werden ihn hier auch nicht mehr sehen. Und auch Sehnsucht kann ihn nichts. Es wird ihn nichts zu uns zurückbringen. Aber Gott sei Dank, wie David sagt, in seiner großen Not, ich kann ihn nicht zu mir holen, aber ich werde zu ihm gehen. Das sagt David nach dem Tod seines Sohnes. Und das ist doch schön, dass in all dem Leiden in dieser Welt wir wissen, dass dieser Trost, das noch kommt, die Ewigkeit, der Himmel, das Leben, da wo Gott unser Licht ist und nicht die Sonne oder der Mond. Eine Zeit, nein, keine Zeit, Ewigkeit, ohne Zeit, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Geschrei und ohne das, was ich glaube, am meisten schmerzt, und das ist die Trennung. Die Schmerzen waren lang mit unserem Sohnemann, 33 Jahre, aber das größte Schmerz war ihm loszulassen. Wir wollen uns ein bisschen mit dem Herz heute Morgen beschäftigen. Und mit David, und David hatte Freunde und Feinde. Der hatte Menschen, die ihn unterstützt haben und gestärkt haben. Der hatte aber auch Menschen um sich herum, die ihn wie ein Stück Dreck behandelt haben als König. Die ihn erniedrigt haben, in Stich gelassen haben, beleidigt haben. Und er musste den Mund halten, er musste das über sich hergehen lassen. Er wurde gejagt, Anfang seiner Zeit als König. Aber er hatte auch Freunde, wie Jonathan. Jonathan, der in seiner eigenen Not, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Jonathan hatte einen heftigen Vater, Saul. Der war so dumm. Der war so stolz, uneinsichtig, so selbstsüchtig, so anmaßend, dass er seinen eigenen Sohn, er sprach das Todesurteil über Jonathan, ohne es zu kapieren. Ein Saul, der sein bester Freund David jagte und jagte, Buße tat und doch keine rechte Buße, sondern es weitergetrieben hat und schlimmer als zuvor. Aber dieser Jonathan blieb David treu, mittendrin. In eigene Gefahr von seinem eigenen Vater. Sein Vater war eine Bedrohung, auch nicht nur für David, sondern auch für Jonathan. Aber auch die ganzen Völker drumherum. Und was mich begeistert an Jonathans Haltung gegenüber David, ist, dass in all den Hass und die Verwirrung und die Gewalt seines Vaters, und er war König, der König konnte sagen, Todesstrafe, und es galt. So viel Macht hatte Jonathans Vater. Die Feinde drumherum, wir wissen, dass Jonathan auch ein mächtiger Krieger war, wir vergessen das. Das können wir alles in 1. Samuel lesen. Aber Jonathan liebte David so sehr, dass er dem alles vergaß. Seine eigene Not und vielleicht auch die Tatsache, dass eigentlich Jonathan unter normalen Umständen hätte der Nachfolger sein müssen. Nicht als Erbe einer Firma, als König. Er hat das alles ausgeschaltet, alles hinter sich gelassen und ist aufgestanden mittendrin in der Not und die persönliche Verführung, falsch zu denken, falsch zu handeln. Er ist aufgestanden und ist zu David gegangen. Und wir lesen in 1. Samuel 23. Und er stärkte David in dem Herrn, in Gott. Und das brauchen eben unsere Pastoren. Das brauchte Paulus, betet für mich, that I would be bold, dass ich stark sei, tapfer, mutig. Unser Pastorin, unser Leiter, unsere Seelsorge, unsere Mütter in Christus oder in Christi sind nur Menschen. Und wenn wir sie stärken und segnen, segnen wir uns selbst. Wenn wir aber sie in Stich lassen und verfluchen wie Nabal, 1. Samuel 25, und dort wollen wir heute Morgen hingehen, so ziehen wir uns mit hinein in den Ganzen. Vater, ich möchte dir danken für diese Dreiviertelstunde, die wir hier zusammen haben. Und bitte dich, dass du nicht nur unser Verstand erleuchtest, sondern dass du unser Herzen weich machst. Und wenn es nötig ist, wieder belebst, dann das erste Gebot ist, du sollst lieben den Herrn und dein Nächste wie dich selbst. Und wo wären wir mit allem Wissen dieser Welt? Ohne Liebe, so wären wir eine klingende Schelle. Boing, und alles vorbei. Herr, wir möchten ewig mit dir leben. Wir möchten, dass es nicht aufhört, unsere Beziehung zu dir, unser Leben. Wir wollen den Tod überwinden, wie Ted gestern sagte. Wir wollen mehr als Überwinder sein, Herr. So hilfe du uns und gib uns starke Herzen. Reinige unser Herzen, prüfe du unser Herzen und zeig uns, wo wir heute stehen. Wir bitten das in Jesus Namen und helf den Prediger, innerhalb der Zeit fertig zu werden. Amen. Nachdem David gefallen ist, schreit er zu Gott, und wir können das in dem Psalm immer wieder lesen. Prüfe du mein Herz und zeige du mir. Ich meine oft selbst, wie geht's dir? How are you? Good. Das sagen unsere Freunde, die Amerikaner. Und ich sage immer, only God is good. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Da hat mal ein alter Ekklesiapastor, das ist so eine sehr ausgeglichene Gemeindebewegung, nicht sehr bekannt, aber evangelikale Pinksler. Und da war dieser Pastor, der kam zu Besuch zu uns, Gott sei Dank, in der Teestube damals, wo wir nicht so gut genährt waren. Und als alter bibelkennender Bruder hat er uns gute Speise gegeben. Ich habe mich immer auf ihn gefreut. Und er sagte, wo lebt denn Jesus? Und wir haben als ganz naive Hippies, in unser Herzen. Und dann sagt er, wie geht's Ihnen dann? Ich hoffe, dass ich Mutter Teresa im Himmel sehe. Ich weiß es nicht. Das ist so oft, ne? Wenn man das Wort sieht und wie Paulus, wie aber auch Jesus das deutlich sagt mit der Wiedergeburt, wir wissen es nicht, aber meine Hoffnung ist, und obwohl viele Mutter Teresa in Frage stellen würden als gläubige Christen, ich tue es nicht, ich überlasse es Gott. Wenn es aber, ich freue mich auf sie. Sie ist ein Vorbild für mich gewesen im Bereich Liebe und Barmherzigkeit. Und ich weiß, dass für Gott das viel mehr gilt, als das rechte Dogma zu haben. das Herz des Menschen. Und Mutter Teresa sagte, weißt du, was Gott will? Und das würde übereinstimmen mit dem, was David sagt. Gott will ein reines Herz. Das ist Heiligung. Und da riecht die ganz genau. Gott will nicht Werke, und sie kommt ja aus der katholischen Kirche. Er will ein reines Herz. Und wo kommen die Werke, die ja bestehen in Ewigkeit, aus einem reines Herz? Gott haben wir nicht, und das hat jemand zitiert, und das Schlüsselwortchen da in dieser Stelle in Matthäus, haben wir nicht prophezeit, haben wir nicht geweissagt, haben wir nicht Berge bewegt? Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr überhaupt? In euer Herzen habe ich nicht gewohnt. Wo liegt denn? Ich bin davon überzeugt, dass das Schlüsselwort da ist, wir. Haben wir nicht. Was hast du, Peter? Ich habe nichts getan, Herr, was jemals vor dir bestehen könnte. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wie David mit blutigen Händen. Und David sagt, prüfe du mein Herz, Herr, und zeige du mir. Ich kann es zulassen, wenn ich weiß, dass ich im Geprüftwerden umgeben bin von seiner Liebe. Warum sollte ich mich nicht prüfen lassen von ihm, mein Erlöser, meine Gerechtigkeit? Er ist meine Gerechtigkeit. Ich lebe aus der Gnade. Herr, zeig du mir, wie es in mir ist. Ich lese aus Jeremia, Kapitel 17, bevor wir zu 1. Samuel 25 gehen. Der Herr sagt, schreibt Jeremia, und ich weiß nicht, was das für eine Übersetzung ist. Eigentlich habe ich meine englische Bibel, und ich habe gedacht, na, Heroldek, das geht immer in Englisch ab da, aber nun muss ich ins Deutsch, habe meine deutsche Bibel nicht mit und habe da hier eine Übersetzung, die Bibel in heutigen Deutsch. Und an manchen Stellen ist es gut, an anderen nicht so gut. Aber ihr habt ja die rechte Übersetzung für euch, oder? Vor euch. Das ist wichtig. Eine Bibel zum Lesen, das ist schön. Aber wenn es um Prüfen und Schauen nach dem Wort, Jesus hat, ich bin das Wort. Also eine wörtliche Übersetzung ist gut. Und wir haben so viele Übersetzungen, oder? Überfluss an Übersetzung, gerade in Deutsch. Der Herr sagt, Fluch über den, bei euch verflucht ist der, oder? Der sich von mir abwendet und stattdessen auf der Hilfe vergängliche Menschen vertraut. Auf menschliche Kraft steht bei euch. Er ist wie ein kümmerlicher Strauch in der Steppe. In steinige Wüste, in ödem, unbewohnbaren Land. Er wird niemals Glück erleben, doch Segen soll über den kommen, der allein auf mich, den Herrn, sein Vertrauen setzt. Er ist wie ein Baum, da sehen wir hier, Psalm 23, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinausstreckt. Er fürchtet nicht die glühende Hitze. Kein Sein, wisst ihr, ich bin froh, dass das Wort Gottes wie ein Hammer ist. Dass das Wort Gottes Feuer ist. Die glühende Hitze, Gott in seiner Liebe setzt uns die glühende Hitze aus und prüft unser Herz. Es ist der Weg durch die Wüste. Wo wurde Jesus hingeschickt nach seiner Taufe? War das nicht gemein von Gott, seiner Liebe, sein lieber Sohn, er öffnet den Himmel, mein lieber Sohnemann, und dann schickt er ihn in die Wüste. Ja, er tat das, weil er ihn geliebt hat. Deswegen, er schickt uns in die Wüste. Durch diese Täler im Psalm 23, aber er ist mit dir. Auch in der Wüste. Wir haben Probleme, unsere Kinder in die Wüste zu schicken oder es zuzulassen, dass sie durch Täler gehen. Wenn unsere Herzen geprüft werden sollen und Dinge offenbar werden sollen, da tief in dieses finstere Loch, dann wird es nur, das ist Heiligung, nur in der Wüste und im Dunkeln. Und wisst ihr, ich freue mich darüber, weil Gott ja den Glauben geschenkt hat. Und wenn ich sehe, na, Herr, ich glaube, vielleicht doch nicht, hilf mein Unglaube, dann sehe ich, Gott hat da was hineingepflanzt. Und der Teufel kriegt das nicht raus, auch die Zweifel in mir. Dann habe ich eine Grundlage, mein Glaube kann nicht versagen. Dann Gott hat das da hinein. Es ist eine Glaube ist kein Werk. Es ist eine Gabe Gottes. Das kann dir keiner nehmen. Und so werden diese Tage zum Segen durch die Wüste in den Tälern. Merkst du, oh, Jesus, ich hätte es nie geglaubt, aber ich glaube. Das Wahnsinn, was du da in mir getan hast. Eine, wie gesagt, eine neue Geburt, die nicht mehr rückgängig ist. Wenn ich einen Sohn zeuge, da kann ich doch nicht sagen, er ist nicht mein Sohn, da mache ich mich zum Lügner. Das sagt Jan Johannes selbst, das sagt die Bibel. Wie soll Gott? Geht gar nicht. So wird in der prüfenden Zeit, die schwere Zeit, wird es klar, dass ich wirklich glaube, Fluch über jeden, der sich von mir abwendet und stattdessen auf die Hilfe vergänglicher Menschen vertraut. Er ist wie ein kümmerlicher Strauch in der Sippe, eine steinige Wüste in öden, unbewohnbaren Land. Er wird niemals Glück erleben, doch Segen soll er über ihm kommen, der allein auf mich, dem Herrn, sein Vertrauen setzt. Nenne niemand Vater als Gott. Das ist das, was hier gemeint ist. Gabi setzt ihr Vertrauen auf mich. Ich auch auf sie. Und das ist gut. Denn sie vertraut ja Gott und ich auch. Aber Menschen versagen. Menschen lassen den Stich. Menschen übersehen dich. Sogar der Pastor sieht deine Not nicht und du bist enttäuscht. Vertraue auf den Herrn. Nichts ist so abgründig wie das Vers 9. Nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen, erforschen bei euch, glaube ich. Ich, der Herr, sehe bis auf sein Grund. Diese tiefe, finstere Grube. Und ich singe dieses Chorus. Ich kenne das jeden. Und dennoch liebst du mich, oder? Ist das nicht gewaltig? Kam nach Hause einmal von der Arbeit und hatte so als Pastor so brutal versagt. Und vielleicht zu der Zeit sehr viel und da kam ein Knall. Ich denke, Herr, was soll der Quatsch? Ich packe meinen Koffer und gehe zurück auf den Bau. Ich bin nicht zu gebrauchen, Herr. Ich habe mich so geschämt. Dann komme ich nach Hause. Wir haben immer alte Autos gehabt. Da klappere ich in eine Einfahrt rein und die Kinder hören das. Und die Türen knallen im Haus. Eingangstür geht auf und dann laufen mir meine 5 Kinder entgegen. Ich mache das Autotür auf und will aussteigen und sie sind sofort um meine Beine. Daddy, 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 daddy. So viel Liebe, ich habe das kaum ertragen. Und dann unwürdig. Und ich sage zu Gott, ich bin diese Liebe, dieses Vertrauen, diese Zuneigung nicht würdig. Und weißt du, was er gesagt hat? Peter, du hast recht. Ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Und keiner wird es dir nehmen. Weder die Liebe deiner Kinder, noch meine Liebe zu dir. Ich mache es nicht, ich bin treu. Wenn Gott dein Herz erforscht und dir zeigt, dass du auf krummen, bösen Weg, don't worry, be happy. He's only doing it to heal you. Mach dir keine Sorgen, lass dir nicht die Freude. Er sagt, weil er dich liebt, er möchte dich reinigen, heiligen. Das ist der Grund. Also eine Einleitung, die weit die Zeit überzogen hat. Aber ich höre dann auf, wenn die Uhr es sagt. 1. Samuel. Du lachst. Gut, let's see, Samuel. Where are you, Samuel? Samuel 25. Um diese Zeit, Vers 1, starb Samuel. Und ich denke, was ist denn mit Bill? Weißt du, der hat ein Gemeindemitglied, der hatte so eine kleine Warze auf der Nase. Ein Mitarbeiter, ein wertvoller Mitarbeiter, ein kerniger Kerl. Und der hat viele mit sich gerissen. Der war unabkömmlich, dieser Mann. Kleine Nasen-OP und kommt nicht mehr nach Hause. Stirbt auf dem OP-Tisch. Da denke ich, okay, Bill, und was ist? Ne? Wenn du nicht mehr rauskommst. Nicht, dass ich mir das wünsche. Wir werden ihn alle missen. Ne? Klar, würde es ihm besser gehen da oben als hier unten. Aber wir brauchen ihn. Er ist uns wertvoll. Er ist für uns ein großer Bruder, ein Vater in Christus. Samuel stirbt. Ich weiß nicht, was das für David bedeutet hat. Samuel hat das in David gesehen, was sein eigener Vater und Geschwister nicht gesehen haben. Samuel hat ihn das Leben lang im Gebet begleitet, Schritt für Schritt. Nun aber ist die Zeit, wo David sich auf seinen Vater im Himmel verlassen muss. Er muss lernen. Gott gibt und nimmt. Gott baut auf und reißt nieder. Und so ist jetzt Papa Samuel nicht mehr da. Und alle Männer Israels versammelten sich an seinen Wohnsitz in Rama. Dort hielten sie die Totenklage für ihn und begrüben ihn. Damals zog sich David weit nach Süden in die Wüste Paran zurück. Und in der Ortschaft Maon lebte ein sehr reicher Mann namens Nabal. Wir lesen später ein Kapitel, wenn wir so weit kommen, das Nabal Nah nennt. Wir haben alle unsere Kinder nette Namen gewesen, ne? Sehen wir vor, hier nennt Nabals Vater seinen Sohn Nah. Fool. Okay, Nah. I'm sorry. Ich bin von der Insel. Komm her, du kleiner Bekloppter. Ich hätte es nicht getan. Aber es erweist sich als prophetisch. In der Ortschaft Maon lebte ein sehr reicher Mann namens Nabal. Ein Nachkomme Kalebs. Guck mal, hier haben wir, vorhin Sauls Sohn in der ersten Generation. Er fing an, demütig, das Wort Gottes sagt, dass Saul ein Mann war mit einem demütigen Herz. Sagt uns aber auch, dass er groß war und ein Kopf größer als alle anderen. Er war ein schöner Mann und er hat sich das eingebildet, sogar Priester zu sein. Stolz und überheblich am Ende. Im Geist angefangen und im Fleisch geendet. Dass du ein schlechter Papa hast oder auch kein Papa, ist keine Entschuldigung dafür, dass du Scheiße baust. Hier haben wir einen Kaleb, das war doch, ne? Mit 85 Jahren war er noch ein Krieger, ein gesegneter Mann. Was hat er dann hier? Es sind natürlich eine Generation später, 360, 400, ja, aber dennoch, er ist ein Sohn Kalebs. Was ist daraus geworden? Das ist so wichtig. Papa, Mama, dass wir vorbeugend für unsere Kinder beten, für die Zukunft, unsere Kindeskinder, unsere Kindeskindeskinder, dass wir Vorbilder sind, dass wir mit Gott wandeln. Was ist aus Kalebs Familie? Ein Hirtenhund zu einem Schweinhund. Dann Kaleb bedeutet Hund. Kaleb war der Hirtenhund. Ein Hund des Herrn. Und hier haben wir einen Hund des Widersachers. Ein Nachkomme Kalebs auf den Weiden bei Nabadorf, Karmel, hatte er 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Ich habe nur 5 gehabt. Das habe ich 4. Naja, denkt drüber nach. Seine Frau Abigail oder Abigail bedeutet Vaters Liebling. Siehst du da? Denkt euch gute Namen aus für eure Kinder. Das ist so wichtig. Nick, klar, habt ihr die Freiheit. Bitte, ich will jetzt nicht gesetzlich werden. Macht, was ihr wollt. Aber ich wünsche mir, was für meine Frau schwanger ist, wie Ted sagte gestern. Hände auf den Bauch segnen, bevor es kommt. Ich denke, was für ein, ja, Jesus, ich wünschte mir einen Ruben. Wünsch mir einen David. Wünsch mir eine Lea. Wünsch mir eine Nomi, Naomi. Klar haben wir die Freiheit, das muss nicht sein. Aber ich denke, es ist schon eine schöne Sache. Als David in der Wüste hörte, dass Nabal zu Schafschur nach Karmel gekommen war, schickte er vor seinen Leuten 10 junge Männer zu ihm. Er ließ ihn grüßen und ihm ausrichten, ich wünsche dir und deine Familie ein glückliches Jahr und deinen Herden gutes Gedeihen. Ich höre, dass du deine Schafe geschert hast oder scheren lässt. Ich möchte dich an etwas erinnern. Du bist eine vom Volk. Gott hat dich reichlich gesegnet. Ich grüße dich, ich segne dich. Hier haben wir den König, ne? Der König, der abhängig ist von dem Segen, sein Bruder, der da ja reich ist und viel hat. Und David begegnet ihn in Demut. Gib mir doch das, was du hast. Nicht das, was du nicht hast. Was du aus dem freien Herzen hast. Dann, wir lesen das, ich habe auf deine Schafe und deine Hirten aufgepasst. gepasst. Deine Hirten haben ihre Herden unter den Augen meiner Leute geweidet. Wir haben ihnen nie etwas zuleide getan, solange sie im Gegend von Karmel waren. Kein einziges Schaf ist ihnen abhanden gekommen. Und wir wissen, dass Davids Männer, ja, die kamen aus dem Knast zum Teil. Das waren Halunken, das waren raue Kerle. Aber sie waren gut zu Nabals Hirten und die Herde. Sie haben sie geschützt. Frage sie nur, sie können es dir bestätigen, nimm also meinen Boten freundlich auf. Heute ist auch ein Festtag, wir wollen mit dir feiern, Nabal. Hab die Güte und gib ihnen mit, das, was du für deinen ergebenen Diener David erübrigen kannst. Hier kommt der König und sagt, ich bin dein Diener. Hier wäscht Jesus seine Jünger die Füße. Hier ist David nicht, er hätte es ja nehmen können, oder? Er ist nicht zu stolz, um zu sagen, ich segne dich, segne du mich. Nachdem sie alles gesagt hatten, blieben die Boten Davids abwartend stehen. Wie reagiert jetzt nun Nabal? Kennst du das? Beim Lehrer, bei der Polizei, vorm Richter. Hat einer oder andere hier gestanden, vielleicht einer oder andere öfters. Nabal aber schrie sie an. Wer ist das? Nie von ihm gehört. Lügner. Er wusste ganz genau, wer David ist. Und er macht das auf eine psychologische Art und Weise. Davon gelaufene Sklaven gibt's heutzutage genug. Von Saul bist du weggelaufen. Du bist ein Verräter. Mein Brot und mein Trinkwasser und die geschlachteten Tiere hier sind für meine Schafscherer. Hier sehen wir seine Krankheit. Ein selbstsüchtiger, ich-bezogener Mensch. Das ist sein Hauptproblem. Daraus entsteht vieles andere. Ich werde doch stolz, wenn ich meine, dass alles meins ist. Denkt an den reichen Jüngling, der da kommt. Und was nennt ihn Jesus? Dasselbe Wort. Du Narr. Dann heute. Heute ist dein letzter Tag. Du wirst gehen müssen und alles hinter dir lassen. Erinnert mich auch an die Israeliten, oder? Mit der Mana. Gesammelt, was sie nicht brauchten, und am Ende, was hat es? Alles nur gestunken. Es ist schlecht geworden. Diese Haltung, da sind Würmer drin. Rost und Würmer werden alles zerfressen. Es ist seliger zu geben als zu nehmen. Die Männer kehrten zu David zurück und berichteten alles. Und jetzt sehen wir David, da sehen wir den Schotten in David. David war, glaube ich, ein Schotter. Schnallt die Schwerter um, befahl David. Auch er nahm sein Schwert mit 400 Mann, zog er los. Die restlichen 200 ließ er als Wache am Lagerplatz zurück. Wieder Nabal hat sich im Griff. Wieder Nabal holt sich Nabal. Ja, Nabal hieß er wahrscheinlich, weil er Nabal der Welt war. Dreht sich alles um Nabal. Er hat dich, aber auch David war nicht anders. Ne? Impulsiv. Ungerecht, da werden wir sehr schnell. Es ist nicht falsch, dass wir zornig werden über solche Haltung, aber wir dürfen nicht die Sonne darüber untergehen lassen. Soll uns nicht selber auffressen. Einer von Nabals Knechten, und das sind oft die Kleinen, die Knechten in der Gemeinde oder auch die Kinder oft, die Gott schickt als Boten. Einer von Nabals Knechten war zu Abigail gelaufen. Soeben waren Boten vor David da, berichtete er. Er ließ unseren Herrn freundlich grüßen, aber der hat sie nur beschimpft. Dabei waren die Männer Davids immer gut zu uns und haben uns nie etwas getan. Sie waren wie eine schützende Mauer bei Tag und bei Nacht. Kein einziges Schaf ist uns gestohlen worden, solange die Herden in ihrer Nähe weideten. Ihr Zeugnis war das, was David gesagt hat. Siehe zu, ob du nicht etwas retten kannst. Guck mal, was für ein Vertrauen dieser. Er geht zu seiner Frau, Mann. Die Frau eines Multimillionärs. Verstehst du? Und er wäscht die Teller in der Küche. Aber er geht im Namen des Herrn und er weiß ganz genau, ich habe hier was zu tun. Und ich werde es tun und werde seiner Frau sagen, hier hör mal zu. Denn sie weiß ja auch, dass er ein Schweinehund ist. Wir müssen oft Mut zur Wahrheit haben. Aber das ist ja ein Diener. Was ein Diener tut das? Ein Diener darf mir sagen, Peter, du bist ein Schweinehund. Warum? Weil er mich täglich die Füße wäscht. Er liebt mich, er ist treu, er betet für mich. Er darf kommen und darf es mir sagen, auch als Pastor. Hör mal zu, das ist nicht okay. Nicht okay. Sieh zu, ob du noch etwas retten kannst, sonst ist unser Herr verloren und wir alle mit ihm. Wisst ihr, solche Männer reißen so viele andere mit hinein und wir haben das als Gemeinde durchgemacht. Aber Gott sei Dank haben wir Gott, ein Gott, der dennoch treu ist und uns als Gemeinde rausgeholt hat aus dem Elend, in dem ein Mann uns hineingerissen hat. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist und dass er auf niemand hört. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir uns was sagen lassen, Geschwister. Ich sage das als Opa der Gemeinde, als einmaliger Pastor, untergeordnet in der Gemeinde. Weißt du, das ist Sicherheit. Was lachst du? Habe ich gesagt? Einmalige. Oh, seht ihr mein Herz? Das wird alles offenbar. Das ist ein Bekenntnis heute Morgen. Wisst ihr, es gibt mir Geborgenheit und Halt. Das möchte ich nicht missen. Und ich sage es euch offen, und meine Brüder sitzen hier, es ist nicht immer einfach, sich was sagen zu lassen vom Sohnemann. Und das sind alle meine Söhne. Aber es ist gut, weißt du, weil etwas nicht einfach ist. Die wertvollsten Dinge sind klein und schwer, komischerweise. Schnell ließ Abigail einige Esel beladen. Sie nahm 200 Brotfladen, 2 Schläuche voll Wein, 5 geschlachtete Schafe, ein Sack geröstete Körner, lecker, ist gleich Mittagessen. Und denkt daran, an die, die hinter der Schiebetür sind, die Klapptüren in der Küche. Ganz feine, liebe Diener, ungesehen und auch oft leider unbedankt dienen sie uns Jahr für Jahr. Gott segne sie. Leckere Speise, die Speise, die wir kriegen, und das, Mann, das ist genauso gut wie hier bei Maximo und seiner Frau. Sie befahl ihren Knechten, geht ihr mit den Eseln voraus, ich komme gleich nach. Ihren Mann sagte sie nichts davon. Ich musste an Esau denken, bei der Begegnung mit, oder an Jakob bei der Begegnung mit Esau. Was macht er? Schickt seine Kinder vor. Da ist ein Schlitzohr, oder? Die süßen kleinen Kinder. Ne? Er hatte Angst, fürchterliche Angst. Er hatte sich ja versündigt an Esau. Aber er schickt die süßen Kinder. Weißt du, er wusste, dass er Gott vertrauen konnte, aber er war immer noch ein Schlitzohr. Wenn er die süßen Kleinen, das wird Esaus Herz weich machen. Und hier macht Abigail genau das. Weißt du, wenn du einen Feind hast, tu ihm Gutes. Wenn du in Gefahr bist, tu Gutes. Wenn du Anfechtung hast, wenn es in der Gemeinde Probleme gibt, in der Familie, wende dich den Schwachen zu. Tu Gutes. Der Teufel kann das nicht aushalten. Er flieht. Und es geht weiter. Ich muss 5 Sprünge machen hier. Und wir lesen in Kapitel 23. Also sie besteht, aber auch ihre Haltung. Als Abigail, Vers 23, ihn auf sich zukommen sah, stieg sie schnell von ihrem Esel, warf sie vor David nieder und blieb vor seinen Füßen liegen. Es ist alles meine Schuld. Wahnsinn, oder? Die Liebe deckt eine Menge zu. Sie hat sich so mit diesen, bitte entschuldigt mich, also Schweinhund identifiziert. Nabal. Was deins ist, ist meins. Wir haben geheiratet, wir sind dein, wir sind gemeinsam. Wir sind eins geworden. Ich bin schuld. Ich nehme die Schuld auf mich. Wir sind Puffer. Shockabsorbers, Stoßdämpfer in diese Welt. Mann, was kostet das zu sagen? Ich offen Argumente sage ich, okay, ich bin schuld. Und buff, ist der Druck weg. Kostet doch nichts. Wer ist am Ende schuld? Er hat die Schuld getragen. Ich gebe es einfach weiter. Pass the ball to Jesus. Es ist alles meine Schuld. Herr, sagt sie, bitte hör mich an, lass es dir erklären. Meinen Mann Nabal darfst du nicht ernst nehmen. Es gibt vieles, was wir einfach, ne, wenn wir sicher sind, wenn wir mit dem Herrn, und wenn wir sicher sind im Herrn, macht uns nicht an, oder? Sollen sie doch reden? Ist oft so für uns Verantwortliche in der Gemeinde. Sollen sie doch reden? Der Herr wird es eines Tages klären. Er ist meine Gerechtigkeit. Er streitet für mich. Gut, machen wir einen Sprung. Ein paar Zeilen weiter. Der Herr ist es, der dich daran gehindert hat. Sie handelt, aber weiß, dass der Herr durch sie handelt. Dich zu rächen. Sie ist klar mit David. Sie achtet ihm. Sie werbt sich im Staub. Aber er sagt, das ist der Herr. Sie spricht ihm ins Gewissen. Dich zu rächen dabei, schwere Schuld auf dich zu laden. Mann, ist das nicht schön? Sie war nur nicht nur ehrlich mit ihrem eigenen Mann. Aber sie hat in David diesen Zorn gesehen. Und ich kenne diesen Zorn. Nabal wird seine Strafe nicht entgehen. Der Herr wird's machen. Alle deinen Feinden, die dir schaden wollen, soll es so ergehen wie ihm. Bitte den Herrn, nimm dieses Geschenk an, das ich dir mitgebracht habe, und verteile es unter deine Gefolgsleute. Ich bin dir treu ergeben. Verzeihe mir, dass ich so vermessen war, dir in den Weg zu treten. Sie macht alles richtig und sie scheint zu sein, weiß einmal alles was. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Das ist ein Spruch, den ich denke, Mann, das sollten wir doch von der lutherischen Kirche wieder mit übernehmen. Oder Herr, erbarme dich, erbarme dich. Da ist nichts Gutes in mir. Ich finde, es in der Liturgie, wenn es erfüllt ist, wenn es aus dem Herzen kommt, ist so viel Schönes in der Liturgie. Und es ist gut, dass wir das sagen, dass wir das vom Herzen sagen. Ist doch alles Erbarmen, mittendrin in diesem Elend. In den Fehlen von Nabal, in Abigails Handeln, was recht gemeint ist. In Davids Zorn muss Gott sich erbarmen hier und verherrlichen. Sie wünscht sich, dass Gott erhoben wird. Dir in den Weg zu treten, ich weiß, der Herr wird dich zum König machen und so fort. Hier haben wir es. Die wussten doch ganz genau, mit wem sie es zu tun hatten. Klar wusste Nabal das. Nabal. Und sie fängt zu prophezeien über ihm. Das ist nicht schön? Und dann, wer kann es? Sie soll sehr schön gewesen sein, sehr reich. Nee, und ich glaube, dass David da schon, das hat ihn schon umgehauen. Nicht nur die Geschenke, nicht nur ihre Haltung und Schönheit, sondern auch ihr Herz. Ihr Herz hat David gewonnen. Dem Herrn, Vers 32, den Gott Israels, sei Dank, rief David, dass er dich in diesem Augenblick mir entgegengeschickt hat. Ich sag dir, er schickt Kinder, er schickt Frauen, Männer. Lasst uns keine Machos sein in der Gemeinde. Lasst uns auf unsere Kinder hören. Das sind Boten Gottes. Wir entgehen aber den Segen, weil wir sie nicht ernst nehmen. Und dir selbst sei Dank, dass du so umsichtig gehandelt hast. Du hast mich davor bewahrt. Mann, ich weiß nicht, wie es anderen Pastoren geht. Auch Väter. Und meine Frau ist oft dazwischen gegangen. Wo ich mit meinem Verhalten nur meine Kinder provoziert hätte. Hätte sie gereizt durch meine Art. Doch das, was ich machen wollte, war schon richtig, aber die Art und Weise war falsch. Eigenmächtig Rache zu nehmen und schwere Schuld auf mich zu laden. Und dann geht die Geschichte weiter. Als Abigail nach Hause kam, saß Nabal mit seinen Leuten ein Festmahl und die haben gefressen und gesoffen. Er feierte wie ein König, er war in Hochstimmung und völlig betrunken, deshalb sagte sie ihm nichts. Es gibt eine Zeit zum Reden, es gibt eine Zeit zum Schweigen, auch in der Ehe. Meine Frau schweigt sehr viel und ich verstehe sie im Schweigen. Ich verstehe schon, sie will mich nicht bestätigen, sondern sie schweigt und ich weiß, was es bedeutet. War die Predigt nicht gut? Sagt so gar nichts, sitzt neben mir im Auto. Ich sage, die Predigt war gut. Erst am anderen Morgen, als er wieder nüchtern war, erzählte sie ihm, was vorgefallen war. Als er das hörte, traf ihn der Schlag und er konnte sich nicht mehr rühren. Er war lebendig tot. Es gibt viele Menschen, gerade die reichen Selbstsüchtigen, die sind lebendig tot. Da ist nichts drin. Wisst ihr, sie sind so arm. Sie haben nur Geld. Ich sag dir, nur Geld. Merkt ihr das? Wenn du den Herrn hast in dein Herz, da bist du reich und da ist es. Wir sind alle reich, auch die Reichen hier aus der Schweiz. Wir sind alle arm. Es ist, dass wir in unser Reichtum erkennen, dass wir arm sind. Denn wir sind doch alle hier im Vergleich mit der dritten Welt, sind wir doch alle reich, oder? Nicht nur die Schweizer. Die armen Schweizer. Und 10 Tage später ließ der Herr ihn sterben. Englisch wiederum die Übersetzung, und er wurde zum Stein. Habt ihr es mit Reichen zu tun gehabt? Die haben Herz aus Stein, das ist so kalt. Wisst ihr, jeden Tag würde ich nach Indien zurückgehen und mich auf den Straßen hinknien und die Sterbenden auf den Straßen in Bombay waschen. Da, wo ich nichts für zurückbekomme. Kein Dank, weil sie so schwach sind, sie haben kein Geld. Das, wisst ihr, das ist einfach ganz anders, als wir uns das vorstellen. Das macht reich. Das war die reichste Zeit meines Lebens, wo ich alles gegeben habe und nichts dafür zurückbekommen. Warum? Der Herr war da. Und wenn du nur ein Glas Wasser, ein Stück Brot, wenn es du denen tust, da meint er sein Volk natürlich, aber auch die armen Heiden. Da bin ich, da bin ich. Und dass er da ist, das macht mich reich. Und am Ende lesen wir, Nabal hat alles verloren und David hat Nabal Schnuckiputz gekriegt. Könnt ihr nachlesen. Und ich weiß es nicht, ob er weise war, viele Frauen zu haben. Für mich ist es Herausforderung genug, eine Frau glücklich zu machen. Nicht, dass Gabi schwer zum Glücklichmachen ist, sondern ich muss alles geben schon, um eine Frau glücklich zu machen. Und es ist schön, und ich kann eure Frauen sehen, dass ihr glückliche Frauen habt. Und jetzt mache ich wirklich Schluss, ich habe 10 Minuten überzogen, und ich habe nur ein Drittel von dem, was ich hatte. Aber ich möchte dennoch, ja, echt, wirklich wahr. Ja, diese Bibel ist klein, aber oho, guck mal, wie dick die ist. Ich lese einfach zum Abschluss einen Segen. Beut euch also unter Gottes starke Hand. Das ist schwer, aber nicht zu schwer. Es ist stark und wir brauchen eine starke Hand. Mein Herz ist genauso wie Nabal. Ich kann mich identifizieren mit Nabal in allen Dingen. Und das ist kein Spruch. Erforsche du mich und zeige du mir, wie mein Herz ist. Wir müssen das zulassen. Es ist alles in mir. Alles an Nabals Sünde ist in mir, tief in drin. Aber Christus ist stärker als der, der in mir ist. Durch Christus bin ich überwinden. Das ist ein inneres Überwinden. Das Schweinehund überwinden. Das ist das. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er auch wieder aufrichten kann. Stark, um aufzurichten, nicht stark, um niederzudrücken. Wenn seine Zeit kommt, Gott erniedrigt und erhöht. Und da müssen wir durch mit ihm, du und ich. Ladet alle eure Sorgen auf ihn ab, denn er sorgt für euch. Seid wachsam und nüchtern, wie Ted gestern sagte. Wir dürfen nicht, wie die Liberalen, es gibt keinen Teufel. Der ist schon am Kreuz vor 2000 Jahren besagt, es gibt keinen Kreuz mehr. Der zappelt noch. Und er haut uns um, wenn wir ihn unterschätzen. Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand. Da kommen die Muskeln. Haben wir bei Brian gehabt. Bodybuilding. Da kommen die Muskeln. Gott lässt es zu, damit wir stark werden. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Denkt daran, dass eure Brüder in der ganzen Welt, Saudi-Arabien, Somalien, Südamerika, wo Pastoren vor der Gemeinde niedergestochen werden. Während der Predigt werden sie rausgeholt und niedergemacht. Uns geht's saugut, aber es wird anders und wir merken das schon, oder? Jetzt sind wir Deutsche betroffen. Da ist es anders. Bei den Amis, das ging Hunderttausende gingen drauf, die Gewalttaten in New York und anderswo. Da ging es um Hunderte. Ja, aber wenn es mich trifft, da wird es schon ein bisschen anders, ne? Denkt daran, dass eure Brüder, denkt und betet, Geschwister, in der ganzen Welt dasselbe durchmachen müssen wie hier. Gott lässt euch jetzt für eine kurze Zeit leiden. Das ist die Grundlage für Wohlstandstheologie hier. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, die Bibel so zu verbiegen. Wisst ihr was? Ich würde jeden Tag lieber mit Jesus leiden, als Wohlstand mit dem Widersacher zu genießen. Jeden Tag. Und ich bin froh, dass der Geist Gottes in mir diese Kraft gibt. Nein, ich stelle mich lieber zu dir, Jesus. Wenn ich die Wahl habe, dann zu dir, Herr. Wer sich zu mir stellt, Römer, zu dem stelle ich mich, wer mich bekennt. Gott lässt euch jetzt für eine kurze Zeit leiden, aber er hat euch durch Jesus Christus dazu berufen, für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Gott segne euch. Tut mir leid, überzogen, aber hoffentlich nicht vergebens. Meine Uhr vergessen. Oder wollen wir beten? Jesus, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, Jesus, dass du auch als Pastoren und Bibellehrer, dass du trotz unserer Schwäche und Unzulänglichkeit, dass du die Gemeinde nicht nur speist, Jesus, sondern dass du wirkst durch deinen Geist und dass du bewirkst, dass wir unser Herzen öffnen für dein Wirken. Reinige uns, prüfe du uns, unser Herzen und zeig uns, ob wir auf falschem Weg sind und wenn, dann führe du uns auf rechten Weg. Amen.